Herzlich willkommen bei Tonritas Kessel, dem Podcast rund um heimische Magie, Zaunreiten, Runenzauber, nordischen Schamanismus. Mein Name ist Annette Baumgarten. Ich bin Autorin, Hexe, Wölver und Zauberwirkerin. Seit vielen Jahren unterrichte ich in Präsenz und online die schamanisch-magischen Wege Europas. Meine Aufgabe sehe ich darin, Menschen zu helfen, ihre eigene spirituelle Verbindung zu entdecken und ihre Bestimmung zu finden. Verwurzelt im Hier und Jetzt, in der Welt, wie sie uns alle umgibt. Heute werde ich erneut über die mythischen und magischen Überlieferungen und Hintergründe zu einigen der bekanntesten Tiere in Mittel- und Nordeuropa sprechen. Für viele von uns ist es etwas Besonderes, einigen dieser Tiere wild in der Natur zu begegnen. Nicht jeder ist schon Füchsen, Adlern, Wölfen oder gar Bären begegnet. Und je seltener ein Tier in unserer Umgebung vorkommt, umso mehr Bedeutung messen wir diesen Begegnungen bei. Doch es kann auch etwas Besonderes sein und erfüllt sein von Zauber und Magie, wenn uns im genau richtigen Moment ein Tier begegnet, das wir sonst auch beinahe täglich sehen. Vertraue auf dein Gefühl. Wenn du spürst, dass es etwas Besonderes ist, dass es eine Bedeutung hat, dass dir gerade dieses oder jenes Tier begegnet oder dass du eine Feder findest oder einen bestimmten Ruf, einen bestimmten Gesang wahrnimmst. Dein Bauchgefühl weist dir den richtigen Weg. Mythen und Überlieferungen können dir jedoch wichtige Vokabeln liefern, damit du die Botschaft deiner Begegnung übersetzen und deuten kannst. Dasselbe gilt für Begegnungen im Traum oder sogar als Bilder in Videos oder Büchern oder auf Social Media. Manchmal spricht das Universum oder sprechen die Geister, Götter und Ahnen durch solche Zeichen mit uns. Die wahre Bedeutung dieser Zeichen kannst du immer nur selbst entziffern. Aber Mythen, Märchen, Überlieferungen und Geschichten können uns helfen, diese Botschaften auch zu verstehen. Beginnen wir mit einem Vogel, der viel lauter und wachsamer ist, als man es ihm zutrauen würde. Der Gans. Wie alle Vögel und insbesondere wie alle Wasservögel gilt die Gans als Reisende zwischen den Welten und als Botin der Anderswelt. Besonders sind die Gänse mit einigen Göttinnen verbunden. In Rom waren Gänse zum Beispiel die heiligen Tiere der Juno. Sie sollen die Stadt sogar einmal vor einem heimlichen Überfall gewarnt haben, denn sie waren die einzigen, die die Gefahr spüren konnten. Gänse sind als gute Wächter bekannt. Im Märchen sind sie oft die mythischen Hüter von Schätzen oder Gold. Wenn man Gänse nicht kennt, kann man das vielleicht gar nicht glauben. Aber wer schon einmal Gänse hatte oder sie aus der Nachbarschaft, aus dem Ort kennt, der weiß, Gänse sind fantastische Wächter. Sie verteidigen ihr Revier leidenschaftlich. Als ich Kind war, hatten wir regelmäßig Gänse im Garten. Niemand konnte den Garten betreten, ohne dass die Gänse laut zischend und flügelschlagend angerannt kamen, mit langgestrecktem Hals. Sehr beeindruckend. Ich hatte als Kind den größten Respekt vor ihnen und alle meine Schulfreunde auch. Gänse spielen außerdem eine Rolle im Wetterorakel. Wenn die Gänse sich baden, bedeutet dies Regen. Sieht eine Gans, während es regnet, zum Himmel hinauf, wird es bald schön. Schreien und baden die Gänse im Winter, nimmt die Kälte bald ab. Haben die Gänse dicke Federn, wird es ein kalter Winter. Hat die Gans zu Lichtmess, also Anfang Februar, kein Wasser, so hat der Schäfer zu Marien, Ende März, kein Gras. Es gibt Wind und Sturm, wenn Gänse ihre Federn säubern und dann nordwärts fliegen. Im Märchen von Frau Holle sind es die Gänsefedern und Daunen in den Betten, die auf Erden für den Schneefall sorgen. Die Gans, die goldene Eier legt, ist ebenfalls eine beliebte Erzählung und wurde zum Sprichwort. Gold ist in den Mythen manchmal auch ein Sinnbild für Weisheit und Wissen. So kann auch die Gans und natürlich ihr Gold als Symbol für inneres Wissen und für das Erlangen eines neuen Bewusstseins gesehen werden. Hexen und Zauberinnen sollen sich manchmal in Gänse verwandeln können. Auch die Seelen junger Frau erscheinen manchmal als Gänse. Als Zugvögel gelten Gänse unter anderem als Teilnehmer an der wilden Jagd. Sie sind dabei besonders mit Frau Holle, der Percht oder auch Frau Gode verbunden. Dass Wildgänse als Seelengeleiter und Weltenwanderer gelten, wird in einem alten Sprichwort deutlich. Der stirbt nicht, der fliegt mit den Gänsen. Ein anderer Zugvogel, der seit jeher mit Seelenkraft, Orakel und Glück verbunden wird, ist der Kranich. In Europa kommt fast nur der graue Kranich vor. Kraniche gelten als treu, wachsam, klug und glückverheißend. Im antiken Griechenland war der Kranich unter anderem verbunden mit Apoll und mit Demeter. Wie alle Vögel und insbesondere die Wasservögel gilt der Kranich als Seelentier und als Bote aus der Anderswelt. In Schweden ist er als Glücksbringer bekannt, vermutlich weil seine Ankunft auch die wärmere Jahreszeit einläutet. Der Flug des Kranichs soll ein zuverlässiges Orakel sein. Wenden Kraniche, die schon über dem Meer ziehen und fliegen zurück gen Land, bedeutet dies Sturm. Fliegen sie dagegen hoch am Himmel, soll das Wetter gut werden oder bleiben. Umkreisen Kraniche dagegen schreiend ein Haus, verkünden sie eine baldige Hochzeit. Kraniche sind also auch ein Symbol der treuen Liebe, der Zuneigung, der Beziehung. Der Kranich soll ein großer Heiler und Verbündeter der Zauberer sein und Schutz gewähren können vor dem bösen Blick. In den irischen Mythen verwandeln sich Zauberinnen und Druiden manchmal in Kraniche. Der andersweltliche Krieger und König Manannan MacLir, der oft auch als Meergott interpretiert wird, verwandelt sich nach einem Mythos hin und wieder in einen Kranich, um mit der durch einen Fluch in einen Kranich verwandelten Aoife zusammen zu sein. Ein Beutel aus Kranichhaut wird in den irischen Mythen mehrfach erwähnt und ist eine magische Tasche, in der etliche magische Gegenstände verstaut werden können. Der Beutel selbst soll dabei nicht größer sein als eine Hand und doch viele sehr große Gegenstände beinhalten. Unter anderem die Knochen eines Wals. Na, das ist wirklich mal ein ziemlich großer Beutel. Vom Wasser erheben wir uns nun hinauf in die Lüfte und begegnen dem Falken. Ein machtvoller Jäger, der in den Mythen Göttinnen und Zauberinnen Flügel verleiht. Falken galten in der Vergangenheit und im Volksglauben oft als glückverheißende Vögel und ihr Erscheinen als gutes Zeichen. Es ist anzunehmen, dass Falken und ihr Flug einst große Bedeutung im Orakel hatten. In den nordischen Mythen verfügt die Göttin Freya über ein magisches Falkengewand. Mit diesem kann sie ihre Gestalt wandeln und in ferne Welten fliegen. Freya verleiht ihr Gewand auch an Männer. So ist Loki mehrfach mit Freyas Falkengewand unterwegs. Auch von Frigg heißt es in der Edda, dass sie ein solches Gewand besitzt und wie Freya verleiht sie es an Loki. Beide Göttinnen werden mit Weisheit, Schicksal, Zauber und Liebe in Verbindung gebracht. Die Verwandlung in einen Falken und der Flug als Vogel kann sehr gut eine Metapher für Geistreise und Seelenflug sein. Göttinnen und zauberkundige Frauen verwandeln sich in europäischen Märchen und Mythen häufiger in Vögel. Dies scheint ein sehr altes und weit verbreitetes Motiv zu sein. Die germanischen Stämme kamen mit der Falkenjagd vermutlich im 2. bis 4. Jahrhundert in Kontakt und gaben ihre Kenntnisse an keltische Stämme weiter. Erst im 5. Jahrhundert etablierte sich die Falkenjagd überhaupt in Mitteleuropa. In der Dichtung des Mittelalters werden junge Helden und dabei vor allem Geliebte oft mit Falken verglichen, so im Nibelungenlied oder auch in den walisischen Erzählungen zur Artus-Legende. Gawain, der Neffe von Artus, wurde Maifalke genannt und Galahad, der Sohn von Lancelot, hatte den Spitznamen Sommerfalke. In der mittelalterlichen Jagd entwickelte sich eine Art Vogelhierarchie. So verwendeten die höher gestellten Damen bei der Jagd den Merlin, den kleinsten der Falken, Priester den Sperber und die größeren Falken waren im Allgemeinen den Königen, Prinzen, Herzögen und Grafen vorbehalten. Daher wird der Falke auch mit dem Adel, Ritterlichkeit und Stolz in Verbindung gebracht. So ist der Falke gleichzeitig das Tier der nordischen Göttinnen und Zauberer, wie auch das der jungen Helden und Geliebten. Fliegend, aber kein Vogel, ist die Fledermaus. In den volkstümlichen Überlieferungen Europas wird allerlei Widersprüchliches über die Fledermaus erzählt. So gilt sie einerseits als dämonenhaftes Wesen, das Haarlosigkeit und Hautkrankheiten verursachen kann, insbesondere übrigens durch seinen Urin. Andererseits gilt sie als glücks- und wohlstandsverheißend und als nächtlicher Schutzgeist. In einigen Erzählungen heißt es, sie sei mit dem Teufel oder nächtlichen Dämonen verbunden. Manchmal soll sogar der Teufel selbst die Gestalt einer Fledermaus annehmen. Die Verbindung der Fledermäuse mit dem Teufel ist vermutlich eine jüngere, christlich geprägte Zuschreibung. Im älteren Volksglauben erscheinen sie dagegen eher als Schutzgeister am Haus oder auch als Boten der Seele. Die Geister von alten, ledigen Männern und Frauen erscheinen nach ihrem Tod manchmal als Fledermäuse. Auch Verstorbene, die vor ihrer Zeit ermordet wurden, können diese Gestalt annehmen. Mitunter gilt die Fledermaus natürlich auch als Verwandlungsform von Hexen. Leben Fledermäuse am oder im Haus, sollen sie schadenszaubernde Hexen fernhalten. Sie bewachen Haus und Hof. Dem Jäger oder Schützen kann die Fledermaus Scharfsicht und Treffsicherheit verleihen. Wen sie aber nicht leiden kann, den schlägt sie mit Blindheit, so dass er gar nichts mehr trifft. Eine Fledermaus, die durch Fenster oder Kamin ins Haus geflogen kommt, bringt Wohlstand und reiche Ernte mit. Darüber hinaus sagte man, dass Fledermäuse am Haus unerwünschten Schlaf vertreiben und die Liebe frisch halten können. Wer morgens oft mit verfilzten Haaren aufwacht, der hat vielleicht einen Fledermausgeist im Haus, der das Haar in der Nacht zu Wichtelzöpfen verwirrt. Die Fledermäuse sind in den Überlieferungen also durchgängig ambivalente Wesen, mal gefährlich und mal guter Schutzgeist. In unserem Garten, der zugegeben auch etwas verwildert ist, wohnen wirklich viele von ihnen und ich freue mich immer, wenn ich sie in der Dämmerung ums Haus und bei den alten Obstbäumen flattern sehe. Jetzt wenden wir uns einem Tier zu, das in Märchen fast immer listig, schlau und sogar zauberkundig auftritt. Der Fuchs. In den europäischen Märchen und Überlieferungen gilt der Fuchs meist als listig, schlau, gewitzt. Seine Kraft, so heißt es in manchen Gegenden, sei in seinem Schwanz. Darum hat wohl der Fuchs im Märchen um die Hochzeit der Frau Füchsin auch 9 Schwänze. Der Fuchs oder die Füchsin ist ein ausgesprochenes Hexentier. Zauberkundige Frauen und andere Zauberwesen verwandeln sich in den Geschichten in Füchse. Manche Geschichten erzählen auch davon, dass derartige Zauberfüchse aus Dankbarkeit Gefallen gewähren können. Sie retten aus Unwettern oder sind anders hilfreich, wenn man ihnen auch hilft. Auch Verstorbene können Fuchsgestalt annehmen oder der Schutzgeist, die Phygia eines Menschen. Die Geister weiser Frauen erscheinen in Fuchsgestalt. Dies zeigt, dass der Fuchs, ähnlich dem Hasen, ein richtig typisches Seelentier ist. In zahlreichen Märchen erscheint der Fuchs als helfender Geist oder sogar als verwandelter Prinz. Neben ihrer Schleue sagt man den Füchsen auch eigene Zauberkraft nach, mit der sie zum Beispiel die Hühner verzaubern sollen, damit sie von der Stange fallen. Häufig gilt der Fuchs in ganz Europa als Wettergeist, der Macht über das Wetter, insbesondere über Gewitter, Nebel und Unwetter, aber auch über den Sonnenschein hat. Es ist gut möglich, dass in der Gestalt des wetterzaubernden Fuchses eine frühere Vegetationsgottheit überlebt hat, deren sonstige Mythen verloren sind. Der knisternde Bart und seine Fähigkeit, Gewitter zu verursachen, wie auch sein rotes Fell, lassen manche dabei an Thor oder Donner denken. Im Finnischen nennt man übrigens das Nordlicht das Feuer des Fuchses. Ebenfalls eine Hauptrolle in Mythos, Märchen und Überlieferung spielt der Bär. Kaum ein Tier verkörpert Stärke, Nähe und Geheimnisse so sehr wie er. Seit der Frühzeit sind Menschen von ihm fasziniert und erkennen sich in ihm wieder. In den nordischen Mythen wird von Fygjur, von weiblichen Seelenwesen berichtet, die als Bären erscheinen, aber auch von Helden, die sich im Kampf in Bären verwandeln können. So zum Beispiel Böðvar Bjarki, der im Schlaf seinen Bärengeist zum Kampf ausschickte. Bären galten genauso wie Raben oder Wölfe als Tiere, die mit Odin verbunden waren. Krieger, die sich in den Mythen in Bären oder natürlich Wölfe verwandeln, werden manchmal auch Odins Männer genannt. Ein anderer Name für den Bären war vermutlich Beowulf, der Bienenwolf, weil er den Honig so mochte. Oder mag. Ich nehme an, dass Bären auch immer noch Honig mögen. Eine bärengestaltige Fygia wurde als Zeichen für Stärke, aber auch für einen eher wilden Charakter gedeutet. In der Edda wird der Bär als eines der Tiere erwähnt, das Träger der ursprünglichen Runen war. Runen waren geritzt auf die Tatze des Bären. Einige heutige Runenwirker glauben, dass es sich hierbei um die Runen Berkanan, Birke oder Gebo handeln könnte. Der Mythos vom in einen Bären verwandelten Prinzen ist weit verbreitet. Zahlreiche Märchen erzählen davon. Oft ist die Ursache eine Verwünschung durch einen mächtigen Zauberer, einen Waldgeist oder eine Hexe. Befreit wird der Prinz meist durch Enthauptung, Verbrennen der Tierhülle oder einen Kuss. Das ist übrigens eines meiner absoluten Lieblingsmärchen, der Bärenhäuter, der in einen Bären verwandelte Prinz. Ich habe das sehr geliebt als Kind. Da der Bär aufgerichtet dem Menschen so ähnlich ist, erzählen Mythen vielerorts von der Verwandtschaft zwischen Menschen und Bären oder auch von Bären als Waldmenschen. Manchmal gelten Bären als Kräuterkundige und Heiler. Schon aus der Frühzeit des Menschen gibt es Indizien für einen Bärenkult. So fand man Höhlenbärenschädel und Tatzenknochen mit Farbspuren und absichtlich besonders platzierte Knochen aus der letzten Eiszeit. Im Schamanismus der zirkumpolaren Völker spielt der Bär ebenfalls eine herausragende Rolle. Das Sternbild des großen Wagens, das die meisten am Himmel erkennen können, ist Teil des größeren Sternbildes der Ursa Major, der großen Bären. Über den Bären gibt es noch so viel mehr zu erzählen, denn schon sehr lange fühlen sich die Menschen mit dem Bären ganz besonders verbunden. Von der wilden und ungezähmten Kraft des Bären kommen wir nun zur sanften Fülle und zur Fruchtbarkeit der Kuh. Die Kuh gilt als Symbol der Fruchtbarkeit, des Wohlstandes und für mütterliche Sorge. Sie ist zahlreichen Göttern und Göttinnen heilig. Die Rune Fehu, Vieh, wird auch mit der Kuh assoziiert, auch wenn Vieh sich natürlich nicht nur auf Rinder bezieht. Aber auch die zweite Rune des älteren Futhags, Urus, ist eine Kuhrune. Ihr Name bedeutet Auerochse. In zahlreichen Kulturen und Religionen gelten Kühe als heilige Tiere und sind mit Erd- und Fruchtbarkeitsgöttinnen verbunden. Ein Beiname der griechischen Hera ist zum Beispiel die Kuhäugige. Und auch Isis trägt noch Reste einer Kuhgestalt. In den ältesten indischen Schriften, den Veden, ist die Kuh eine Göttin. Sie ist die Verkörperung der Erde. Als göttliche Wunschkuh und Mutter aller Kühe erscheint sie dort. In den nordischen Mythen ist besonders die Urkuh Authumbla bekannt. Aus ihrem Euter sollen 4 Milchströme geflossen sein, die den Urriesen Ymir ernährten. Gleichzeitig leckte Authumbla aus dem Eis ein weiteres Wesen, Buri, den Stammvater der Götter. Ihr Name, Authumbla, wird unterschiedlich übersetzt als die Milchreiche, die Hornlose oder auch als die Hopfenreiche. Tacitus berichtet von der Fruchtbarkeitsgöttin Nerthus, deren Wagen bei einem kultischen Umzug von Kühen gezogen worden sein soll. Milch ist bekannt als Opfergabe an Götter, Geister oder Ahnen für Harmonie, Wohlstand und gute Ernte. Besonders im Natur- und Hausgeisterglauben finden sich Gaben aus Milch oder Milchspeisen sehr häufig. Der Geist eines Ermordeten, heißt es in manchen Geschichten, erscheint als große Kuh an einem Abgrund. Und wie bei fast allen Tieren, von denen ich bisher erzählt habe, ist natürlich auch die Kuh, wie könnte es anders sein, eine der Verwandlungsgestalten von Hexen. In regionalen Erzählungen erscheinen auch verschiedene nicht so angenehme Geister in Kuhgestalt. Nachtmare, Korngeister, Bergmännlein. Druden und andere können auch auf Kühen reiten und in manchen Erzählungen schaden sie ihnen auch. Im Volksbrauchtum dreht sich vieles um den Schutz der Kühe, weil sie so wertvoll sind und weil die Geister die Milch so sehr lieben. Und daher wird sich viel Mühe gegeben, die Ställe vor Verhexungen und magischem Milchdiebstahl zu schützen. Kuhglocken sollen Dämonen fernhalten und Menschen davor schützen, sich zu verlaufen. Ich nehme an, dass sie auch die Kühe davor schützen sollen, sich zu verlaufen. Von der Insel Lewis in Schottland stammt die Legende einer magischen weißen Feenkuh, die im dortigen Steinkreis während einer Hungersnot erschien und durch ihren Milchreichtum die Landbevölkerung vor dem Verhungern rettete. Es gibt zahlreiche Relikte ursprünglicher Kuh- und Viehkulte in Europa. Dazu zählen die Almauftriebe, Pfingstochsen und noch einiges mehr an Brauchtum. In Bayern hat man eine etwa 6000 Jahre alte Stierplastik gefunden, deren Rücken als Kelch geformt war. Einer neuen genetischen Studie zufolge stammen sämtliche unserer heutigen Hausrinder von nur 80 wilden Auerochsen ab, die vor 10.500 Jahren so in etwa im Nahen Osten domestiziert wurden. Tragisch ist heute, wie herz- und respektlos wir mit diesen wundervollen Tieren umgehen. Hier wäre es Zeit für ein Umdenken. Und zum Schluss kommen wir noch zu einem kleinen, aber wie ich finde, besonders entzückenden Tier, dem Eichhörnchen. In Brauchtum und Aberglaube sah man das rote Eichhörnchen wegen seiner Farbe und seiner Schnelligkeit lange Zeit als Personifikation des Feuers. Oder auch des Blitzes, des wilden Feuers. Sie galten als gewitzt, als schnell und besonders geschickt. Wenn es über ein Hausdach lief, warnte es vor Bränden. In manchen Gegenden war es glücksverheißend, einem Eichhörnchen zu begegnen, möglicherweise, weil man es einst mit Donar oder Thor in seiner Eigenschaft als Fruchtbarkeitsgott verband. Das Zerstören oder Plündern von Eichhörnchendepots oder ihren Nestern bringt laut einer häufigen Überzeugung Unglück. In Pommern, in Waldeck und im Harz soll es in der Osterzeit einst Sitte gewesen sein, auf Eichhörnchenjagd zu gehen. Dies könnte auf Reste eines älteren Fruchtbarkeits- und Opferkultes hinweisen, ist aber recht spekulativ. Verbreitet ist auch der Spruch, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Dies geht vor allem auf Geschichten unter Jägern über geisterhafte Eichhörnchen zurück, die plötzlich hier und dann ganz woanders zu sehen waren und einfach nicht getroffen werden konnten. Es meint aber auch, wie schnell man sich täuschen kann und dass die Wirklichkeit doch ganz anders ist. Mit dem Satz, der glaubte auch, der Teufel sei ein Eichhörnchen, machte man sich dagegen über besonders abergläubische Menschen lustig. In den nordischen Mythen wird im Grimnir-Lied das Eichhörnchen Ratatosk, Bohrerzahn oder wandernde Tasche erwähnt, das auf der Esche Yggdrasil den Stamm herauf und herunterlaufen muss. Es bringt die Worte des Adlers, der in der Krone des Weltenbaums sitzt, zum Nidhögg-Drachen, der an seinen tiefsten Wurzeln haust. Die Erwähnung von Snorri, dass es vor allem Zwietracht zwischen beiden sehen will, hält die Forschung heute für nicht mehr ursprünglich, sondern für eine Ausschmückung Snorris im 13. Jahrhundert. Das Beispiel von Ratatosk als Überbringer von Nachrichten zwischen den Welten zeigt deutlich, wie sehr Tiere immer wieder als Träger von Botschaften gesehen wurden. Zwischen Menschen und Göttern, zwischen Diesseits und Jenseits, zwischen geistiger und materieller Welt. Und manchmal sind es gerade unsere eigenen Begegnungen, die uns aufhorchen lassen. Vielleicht magst du dir die nächste Tierbegegnung, die dir irgendwie auffällig erscheint, einfach aufschreiben. Ort, Zeit, Gefühl. Manchmal wird erst im Rückblick oder mit etwas Zeit klar, was dir die Geister zeigen wollen. Doch Tiergeister begegnen uns längst nicht nur als Boten. Im schamanisch-magischen Weltbild, in dem alles beseelt ist, werden lebende Menschen, Tiere oder auch Orte oft von Geistern beschützt, die unter anderem in Tiergestalt erscheinen können. Die Fügia, die Seelenbegleiterin und der Schutzgeist im germanisch-nordischen kann zum Beispiel auch in Tiergestalt erscheinen. Gerade im Nordischen heißt es, dass diese Tiergestalt der Fügia auch etwas über ihren Menschen aussagen kann. So haben die Fügio von temperamentvollen, wilden Menschen auch eher eine wilde Tiergestalt. Überlieferung, Brauchtum und Märchen über die Tiere, aber auch über ihre Lebensweise in der Natur, können oft Anhaltspunkte geben, was sich in der Tiergestalt zeigt und welche Botschaft hier vielleicht vermittelt wird. Kennst du schon deine Fügia, deine Seelenbegleiterin? Und kennst du auch ihre Tiergestalt? Falls du deine Begleiterin, deine Seelenvertraute noch nicht kennst, möchte ich dir gern meinen magisch-schamanischen Basiskurs Zaunreiten ans Herz legen. Der Basiskurs Zaunreiten ist dein Einstieg in die echte magisch-schamanische Praxis. Du lernst, wie du sicher und kraftvoll mit Geistern, Göttern und Ahnen in Kontakt trittst, ohne Umwege. Klar geführt und sofort praktisch anwendbar. Du triffst deine Seelenvertraute, deinen Schutzgeist, deine Fügia. Dieser Kurs gibt dir ein stabiles Fundament, auf dem du jede weitere magisch-schamanische Arbeit aufbauen kannst. Den Link zum Kurs stelle ich dir in die Beschreibung zur Folge. Und das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht und du bist beim nächsten Mal wieder dabei. Einen Hinweis möchte ich gerne noch in eigener Sache geben. Am 3. November erscheint mein neues Buch Geheimnisse uralter Hexenweisheit, ein modernes Handbuch der Hexenkunst, und es ist jetzt schon überall vorbestellbar, überall im Buchhandel. Im Buch geht es um eine neue Perspektive auf die Hexe in Europa. Und ich will noch gar nicht zu viel dazu verraten. In den kommenden Folgen von Thunritas Kessel werden wir uns auf jeden Fall noch mehr mit dem Buch und vor allem mit der These, die Hexe ist die Schamanin Europas, beschäftigen. Bis dahin wünsche ich dir eine magische Zeit. Mögen Geister, Götter und Ahnen mit freundlichen Augen auf dich schauen. Tschüss!